Lebensumständen.
Wer bist denn du sozusagen?
Okay.
So, jetzt. Mikrofon ist an, du musst bitte.
Jetzt muss ich näher herkommen, muss ich mich gescheit hinsetzen, gell? Das kommen wir gleich so her.
Also, es reguliert die Abstände selber, das ist ganz hilfreich, aber ja, ein bisschen klar sprechen und.
Du musst heute
so. Wir haben ja hier auch einen guten Raum, ich denke, das wird schon jetzt gut.
Ja, genau. Meine erste Bitte würde ich bitten, dich ein bisschen vorzustellen.
Ja, ich bin Schwester Therese, ich bin Dillinger Franziskanerin. Bin jetzt 58 Jahre alt. Ich wohne, oder meine Heimat des Herzens ist eigentlich in Dillingen im Mutterhaus bei meinem Konvent. Und arbeiten tue ich in München im Krankenhaus Neuwittelsbach und habe da den Dienst der Hausoberin.
Was sind denn so Aufgaben einer Hausoberin?
Ja, ein bisschen geht es darum, das Krankenhaus ist ein Krankenhaus der barmherzigen Schwestern und ich soll die Träger hier vertreten in dem Haus, weil die barmherzigen Schwestern nicht mehr vor Ort sind. Und es geht darum, die Werte der Schwestern hier auch im Haus zu hüten und zu gucken, wie wir die auch miteinander als Dienstgemeinschaft leben können. Und dann ist es wichtig, ein offenes Ohr zu haben für die Mitarbeitenden, wenn sie kommen und irgendein Anliegen haben oder was brauchen. Und dass sie auch wissen, das darf bei mir bleiben und das wird nicht weiter erzählt.
Wie groß ist denn das Krankenhaus? Also über was für ein Personal reden wir denn?
Also wir haben in unserem Haus ca. 130 Betten und ca. 300 Mitarbeitende. Das ist eigentlich kein großes Haus und trotzdem, glaube ich, ist es so für sich als reine interne Fachklinik auch, hat es auch eine Dimension.
Mhm. Du hast gesagt, ihr habt ein Jubiläum, 50 Jahre kommt daher. Und wie lange haben die barmherzigen Schwestern das selber getragen? Also wann hat es da den Wechsel gegeben?
Also genau, das 50-jähriges Jubiläum wird heuer gefeiert. Und die barmherzigen Schwestern waren als Konvent vor Ort bis zum Beginn der Pandemie. Und waren dann auch schon alt und dann war es einfach auch gesundheitlich gefährlich und dann hat sich die Gemeinschaft entschieden, die Schwestern abzuziehen. Es ging halt dann auch sehr schnell, das spüre ich auch immer noch, dass dieser Abschied, also kein Abschied so möglich war, sondern dass das halt einfach so, wie es ja in der Pandemie damals war, gelaufen ist.
Ja, deine Heimat ist dein Konvent in Dillingen. Wie viele Schwestern seid ihr da und wie war dein Leben davor? Also was war ja wahrscheinlich dein Glaubensleben auch geprägt hat. Also wie bist du aufgewachsen und wo?
Also bei uns in Dillingen im Mutterhaus sind wir 38 Schwestern im Konvent. Das ist ein relativ großer Konvent. In dem Konvent lebe ich jetzt erst seit gut 2 Jahren. Ich bin viel gewandert oder auch immer wieder gewandert in meinem Leben. Das gehört zu unserem Leben mit dazu. Ich bin aufgewachsen in München und bin da eigentlich ja in der franziskanischen Pfarrei groß geworden, sage ich immer. Und das hat mich, glaube ich, auch sehr geprägt, dass wir einfach da immer als Jugend begeistert waren von Franziskus und diese Begeisterung für mich auch zu einem Lebensthema geworden ist und ich dann eben die Dillinger Franziskanerinnen kennengelernt habe und dann bei denen eingetreten bin. Mittlerweile habe ich 33 Jahre Profess.
Genau, wie alt warst du, wo du eingetreten bist?
23. Von meinem Grundberuf her bin ich Krankenschwester und habe dann später Pflegepädagogik und Caritaswissenschaft studiert.
Bist du hier auch perfekt an der richtigen Stelle, oder? Mhm.
Ja, ich glaube, dass ich vor allen Dingen von der Erfahrung, die ich habe, viel mit einbringen kann in die Stelle. Und das ist gut und hilfreich.
Was würdest du sagen, was macht dich aus von den Erfahrungen her? Außer, dass du als christliche Schwester natürlich auch noch einen ganz anderen Backup sozusagen hast.
Ich glaube, dass ich so, gerade als ich noch so als Krankenschwester richtig am Bett gearbeitet habe, auch viel mitgenommen habe, gerade wie es Menschen in schweren Erkrankungen geht und was sie brauchen und gleichzeitig aber auch immer junge Schülerinnen an der Seite hatte und diese Mischung, glaube ich, die prägt mich so, dieses Wissen weitergeben dürfen und habe ich dann auch lange in der Krankenpflegeschule gemacht. Und gleichzeitig irgendwie einfach immer nah bei den Menschen zu sein, das ist, glaube ich, für mich einfach, einfach wichtig, ja. Also ich möchte nicht nur in einem Büro sitzen.
Ja, Religion brauche ich fast nicht fragen. Du bist natürlich römisch-katholisch als Schwester. Praktizieren frage ich trotzdem auch mal, auch wenn es irgendwie an deinem Beruf fiel oder in deinem Lebensstil, denkt man ja, dass das Beten irgendwie dazugehört. Aber du hast auch einen Beruf, du musst irgendwie auch deinen Alltag gestalten. Wie viel kommst du dazu, deine Religion auch wirklich zu praktizieren?
Also ich glaube, dass das wichtig ist, gerade wir sind ja ein apostolisch tätiger Orden, also und nicht kontemplativ, dass ich im Alltag schon auch schauen muss, dass ich mir Zeiten dafür nehme. Das ist, wenn ich jetzt zu Hause bin in der Gemeinschaft, so, dass der Alltag auch vom Gebet geprägt ist, dass wir morgens die Laudes beten, also das Morgengebet, und dass wir uns mittags vor Mittagessen zum Gebet treffen und abends eben das Abendgebet. Da ist der Tag dadurch irgendwie rhythmisiert. Aber auch wenn ich alleine bin, ist es mir wichtig zu beten. Und ich erlebe das schon für mich einfach als eine Quelle der Kraft oder des Zuruhekommens und auch ein Raum, wo meine Seele leben darf. Und das ist wichtig. Dadurch fühle ich mich, glaube ich, im Leben auch sehr getragen.
Was hat dich zu unserem Workshop gebracht?
Eigentlich ist ja interreligiöser Dialog, sage ich mal, ein urfranziskanisches Thema. Also es gibt ja diese Geschichte, die auch belegt ist historisch, dass in der Zeit der Kreuzzüge Franziskus sich auf den Weg gemacht hat ins Heilige Land, um dort mit dem muslimischen Herrscher ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht hat das nach außen oder historisch jetzt nicht so viel bewirkt, deswegen waren die Kreuzzüge nicht abgeschafft oder so. Und trotzdem glaube ich, dass es Franziskus sehr geprägt hat und vielleicht auch diesen muslimischen Herrscher geprägt hat. Und was wir wissen ist, dass Franziskus, als er zurückkam aus dem Heiligen Land nach diesen Gesprächen, eben zum Beispiel auch diese, nochmal bewusster, diese Zeiten des Gebetes eingeführt hat, die er aus dem Islam so mitgenommen hat. Also diese festen Zeiten, wo der Muezzin ruft, wo er also sagt, wenn die Glocken läuten, würden wir jetzt im Christlichen sagen, dass er durchaus da Traditionen erkannt hat, wo er gesagt hat, die könnten uns auch gut tun. Und insofern beschäftigt uns das immer wieder als Franziskanerinnen, wobei wir jetzt unterschiedlich auch im interreligiösen Dialog unterwegs sind.
Mhm. Ich drehe es andersrum, als was ich hier aufgeschrieben habe. Wie viel interkulturellen Kontakt hast du denn im Alltag?
Also hier im Krankenhaus haben wir mal überlegt, aus welchen Kontinenten wir keinen Mitarbeiter haben. Also es wird gar nicht überlegt, aus welchen Kontinenten wir Mitarbeiter haben, sondern wir haben festgestellt, aus Australien, glauben wir, stammt niemand. Aber sonst sind wir wirklich im Haus sehr interkulturell unterwegs. Und das ist auch spannend, finde ich, also mit den verschiedenen Menschen. Und es ist aber auch eine Herausforderung, also immer wieder auch zu gucken, wie kommen wir da miteinander gut zurecht. Gerade eben auch jetzt im Hinblick, wenn wir ein Jubiläum feiern oder so, finde ich das auch spannende Fragen, auch interreligiös spannende Fragen. Ja, als katholisches Haus, was wollen wir in dem Jubiläum, was soll, muss, kann, darf ganz katholisch sein, sage ich jetzt mal, und was brauchen wir aber auch, damit wir uns als Dienstgemeinschaft miteinander identifizieren und wo wir uns auch miteinander finden.
Mhm. Du musst bitte mit deinen Schuhen aufpassen, weil man hört das.
Oh Gott.
Okay. Zweifelsfall zieht er aus und mit den Socken höre ich nicht, wenn
der. Okay, dann ziehe ich die lieber aus, bevor ich jetzt da. Okay.
Das ist natürlich immer hier so neben der Kopie.
Ja.
Was wird denn dein Abschlussprojekt sein?
Mein Abschlussprojekt wird ein interreligiöser Pilgerweg durch München sein, den wir zusammen mit der Janusz Korczak Akademie und IDICEM machen und dem Dialogcafé der Pfarrei St. Benno. Und wir werden von der Synagoge am Jakobsplatz, die wir uns zuerst anschauen, weiter wandern zum Münchner Forum Islam und dann zur Kirche St. Barbara in der Infanteriestraße. Und das Ganze wird unter dem großen Motto oder dem Thema Abraham stehen. Ja, das sind mal die groben Eckdaten zum Projekt. Was ich spannend finde im Moment, wir haben am Anfang eigentlich nur so dieses Äußerliche besprochen. Und das geht schnell und total unkompliziert. Und ich will jetzt nicht sagen, wenn man dann in den Dialog über den Inhalt kommt, wird es kompliziert, aber dann wird es eigentlich erst richtig spannend, ja, weil dann stehen wir da und sagen, ja, okay, wie siehst du den Abraham in deiner Religion oder was ist da für euch wichtig und was ist für mich wichtig und gibt es ein Motto, das wir nehmen können und das, wo alle mitgehen können, und in dem Prozess sind wir gerade und das finde ich ganz, ganz spannend.
Wie hat sich denn diese Gruppe zusammengefunden? Was motiviert euch, da gemeinsam zu gehen?
Also meine Idee war plötzlich die, dass ich irgendwie gerne irgendwas mit einem Pilgerweg machen würde. Und aber wenn ich so richtig erstmal wusste, wo ich andocken sollte und weil ich auch geistliche Beiratin im Frauenbund in St. Benno bin, habe ich mich da an die Vorsitzende gewandt und die hat dann gesagt, ja, wir haben schon mal so ein Dialogforum gemacht und wir sind da eigentlich schon irgendwie miteinander unterwegs und wir könnten da eigentlich drauf zurückgreifen. Also es ist jetzt nicht was völlig neu aus dem Boden kommt, sondern was schon ein bisschen Tradition hat und wo die Beteiligten von früher gesagt haben, oh super, da machen wir mit und das können wir miteinander gestalten.
Und die Gruppe kennt sich nochmal hoch aus? Also das sind die Frauenbund, hast du aber gesagt, von St. Benno.
Genau.
Wie groß ist die Gruppe? Beschreib mal ein bisschen.
Also die Gruppe jetzt bei uns in der Vorbereitungsgruppe, wir sind drei aus St. Benno, zwei von Idizem und eine aus der Janusz Korczak Akademie.
Und am 1. Mai geht's los.
Am 1. Mai geht's los, genau. Wir treffen uns um 12 am Jakobsplatz. Und dann wandern wir den ganzen Nachmittag. Und ich kann mir einfach gut vorstellen, dass das eindrucksvoll ist. Ich war selber noch nie in der Synagoge, da bin ich selber total gespannt. Und kann mir vorstellen, dass das einfach auch dann unterwegs im Laufen manchmal einfacher ist, miteinander zu reden, als wenn man dann so im Schulkreis sitzt.
Und werdet ihr noch Menschen dazu einladen oder geht nein. ihr als Gruppe oder wie macht ihr das?
Nein, wir laden noch Menschen dazu ein. Also es kommen, also wir gehen davon aus, dass sozusagen von jeder Gruppe einfach welche kommen. Es ist klar, für die Synagoge muss man sich sowieso anmelden. Von daher wissen wir dann in etwa auch den Kreis. Wir haben aber auch jetzt nochmal überlegt, dass wir jetzt keine Werbung machen im Sinne von, dass da hunderte von Leuten kommen, weil ich glaube, je mehr Leute es dann wieder sind, wenn die Gruppe zu groß wird, verhindert es auch wieder Dialog. Dann, also wir würden uns über so 15, 20, 25 Leute freuen und dann denken, ist es gut.
Macht Sinn. Stimmt schon, wenn es zu massig ist, dann ist es so ein Event, aber dann gibt es ganz andere Notwendigkeiten. Ne?
Genau.
Dann steigt man nicht so tief ein irgendwie, ne? Genau. Spannend, ich freue mich schon drauf. Wo muss ich mich einschreiben?
Also wir sind dabei, jetzt noch ein Plakat oder einen Flyer zu gestalten und dann gibt es den und dann kann man den QR-Code abfotografieren und sich anmelden.
Gut. Also ich würde dich natürlich bitten, da für mich auch der Kontakt zu sein, dass du mich mitdenkst.
Mache ich.
Und ich werde da natürlich dann auch da stehen, und aber dass du alle auch informierst. Also ich hänge mich gerne rein, wenn ich irgendwo präsent werden soll, dass ich mal vorbeikomme vorher oder was auch immer. Aber dass einfach alle wissen, da kommt jemand mit.
Wir haben uns jetzt einmal getroffen, wir machen aber auch, weil die Aina in Regensburg ist, auch viel über Zoom jetzt.
Ah ja. Also wie gesagt, da bin ich gerne bereit, aber auch alles, was ich nicht machen muss, weil es einfach gut läuft, ist auch gerne genommen. Ne? Plus, dass eben dann an dem Tag es okay ist, dass ich da eben auch mit dem Mikro dann auch ein bisschen rumgehe. Ich werde natürlich wahrscheinlich schon auch viel so deine Eindrücke auch wissen wollen, weil es ganz schön ist, wenn man so eine Perspektive hat von jemandem, der dann wirklich auch zu unserem Kurs gehört. Ne? So. Genau. Ja, Frage. Haben sich deine Erkenntnisse über den interreligiösen Dialog über den Kurs hin verändert oder vertieft, wenn du so drauf schaust?
Also ich, Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt die wahnsinns neue Erkenntnis habe. Und trotzdem glaube ich, vielleicht war das auch nicht meine Erwartung, aber ich glaube, dass ich sensibler geworden bin und spüriger, würden wir in Bayern sagen, ja, für das, was es auch bedeutet im Umgang miteinander oder auch im Gespräch miteinander. Und ja, das glaube ich, ist von der Haltung her, würde ich eher sagen, dass sich das dann verändert hat. Und das finde ich auch wichtig. Also ich finde es manchmal sogar schwieriger, weil ich glaube, dass ich vorher unbedachter war, möchte ich fast sagen. Also mir über manche Dinge weniger Gedanken gemacht habe. Und gleichzeitig aber auch wieder einfacher. Also das ist so eine Spannung, die ich da so bei mir erlebe, ja, dass ich mir denke, so kann man überhaupt nicht mit Menschen umgehen auf einmal. Und das macht es manchmal schwieriger, wenn man denkt, ja, wenn du das halt einfach so machen kannst. Und gleichzeitig aber dieses andere Gespür zu haben, finde ich, macht es auch wieder einfacher, auf jemanden zuzugehen. Und das ist eigentlich was Schönes.
Fällt dir ein Beispiel ein?
Ein Beispiel. Also ich merke zum Beispiel jetzt auch, wenn ich den Mitarbeitern hier begegne oder wenn ich stelle mehr Fragen. Also vieles, wo ich gedacht habe, das ist halt so vorher, da frage ich nach, ist es so? Oder wie siehst du das? Oder kannst du da, passt das für dich? Oder was bräuchtest du? Oder so. Und das, glaube ich, ist ein Riesenunterschied. Ich glaube, ich hätte die Mitarbeiter vorher, weiß nicht, nicht so viel gefragt, sage ich jetzt mal. Und irgendwie halt, vielleicht wäre ich katholischer begegnet. Irgendwie so.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es sind ja ganz viel hat ja immer wieder einfach mit guter Kommunikation zu tun. Ne? So wie auch immer da irgendwie der Kontext ist. Mhm. Aber wir lernen ja eigentlich auch ganz viel über gute Kommunikation letztendlich. Ne? Schon. Gab es irgendwas, was dich besonders berührt hat? Oder was einen besonderen Eindruck bei dir hinterlässt? Jetzt, wir gehen ja schon auf den Schluss zu.
Also ich fand dieses letzte Wochenende also total interessant, aber irgendwie fand ich das auch mit das Schwerste. Also vor allen Dingen, also den Samstag mit Nermina, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe immer, also beim Antisemitismus habe ich mir nur gedacht, na gut, das ist ein Thema, da beschäftigt sich immer wieder damit und das kenne ich irgendwie und so. Aber dieser Anti-Islamismus, der hat mich wirklich nochmal so viel zum Nachdenken gebracht, auch nochmal so da genauer hinzugucken und zu überlegen und auch nochmal diese Perspektive einzunehmen, die Muslime haben. Also das glaube ich, das ist mir da nochmal wie so ein riesen Aha-Erlebnis aufgegangen.
Das kann ich auch verziehen. Mhm. Hat sie das am Freitag zu mir gesagt, dass sie gesagt hat, wir waren bis zu 9-11 sozusagen, waren wir Türken, mhm, Araber, ja, wie auch genau. Immer, und seitdem sind wir Muslime. Vorher waren wir das nicht. Mhm. Also da merkt man schon, wie viel Hintergrund da irgendwie auch da ist. Ne? Gibt es irgendeine zentrale neue Erkenntnis? Du hast es eh schon sehr auf den Punkt gebracht, eben mit dem wahrscheinlich dieser Umgang mit anderen Menschen nochmal. Gibt es noch irgendwas anderes?
Also ich weiß immer nicht, ob ich so viel von Erkenntnis reden würde. Für mich ist es eher so, ich sage jetzt mal, ich habe auch mehr Lust. Also das ist eine Veränderung einfach, die ich spüre, ja. Also vielleicht habe ich früher das auch irgendwie mehr so theoretisch betrachtet und jetzt habe ich Lust, da auch was zu machen oder da hinzugucken und zu überlegen, was wir tun könnten oder so. Und da ist jetzt noch nicht vielleicht weiß Gott was getan, aber ich glaube, dass sich da was entwickeln kann.
Unterscheidest du für dich Spiritualität und Religion?
Ja. Das sind zwei völlig verschiedene Stiefel, die man dann schon irgendwie wieder zusammenbringen kann. Aber grundsätzlich unterscheide ich das. Weil ich bin der tiefen Überzeugung, dass jeder Mensch spirituell ist, weil ich mir das Wort vom Lateinischen her hole und sage, da geht es erstmal um Lebensatem. Und irgendwann, glaube ich, stellt sich jeder Mensch die Frage, wo er eigentlich seinen Lebensatem hernimmt. Also das, woraus er lebt, woraus er Kraft gewinnt, wo welche Sehnsucht ein Mensch hat, welche Hoffnungen er hat, welche Ängste er hat. Und das alles sind für mich zutiefst spirituelle Fragen. Und die haben noch nichts mit Religion zu tun. Und das ist mir auch wichtig, gerade im Umgang mit den Menschen oder jetzt im Krankenhaus, auch mit kranken Menschen, dass ich sage, da fängt also die Seelsorge im weitesten Sinn an. Nicht da, wo jemand den Pfarrer braucht und irgendein Sakrament haben möchte, sondern da, wo Menschen erzählen, dass sie eben noch einen Wunsch haben, einen letzten Lebenswunsch oder wo sie Angst haben vor irgendwas oder wo sie über Hoffnung sprechen oder nach was sie sich sehnen. Da fängt es an. Und das ist spirituell. Und ich glaube, dass die meisten Menschen das einfach für sich gar nicht als Spiritualität wahrnehmen. Und wenn dann jemand sagt, okay, ich habe noch einen Glauben an einen Gott, dann ist das Religion. Und dann kann man, oder an ein transzendentes Wesen oder so, dann komme ich in den Bereich der Religion. Und wenn ich es dann noch, sagen wir mal, an eine bestimmte Glaubensgemeinschaft binde, dann bin ich eben bei irgendeiner Glaubensgemeinschaft. Und das ist nochmal was anderes für mich.
Warum hast du dich für die Franziskaner entschieden? Weil du das so kennengelernt hattest? Oder gab es da noch mehr? Und es gibt ja vielfältige Orden.